Hallo, ich bin Mirko.
Hi, ich bin Axel.
Herzlich willkommen zu Sigma 2 Foxtrot. Heute mal wieder eine Sendung mit einem Gast. Zu Gast bei uns ist Daniel Nagel. Hallo Daniel.
Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Gern geschehen. Daniel, wir wollen ja uns über ein bestimmtes Buch heute unterhalten, aber wir wollen dich natürlich zuvor vorstellen, beziehungsweise vorstellen, das kannst du eigentlich, du kannst dich ja nicht selbst vorstellen und ein bisschen darüber erzählen, wer du bist und was du so machst.
Das ist eine schöne Gelegenheit. Mein Name ist Daniel Nagel. Im Internet findet man mich unter www.danag.de, D-A-N-N-A-G. Und da präsentiere ich so ein bisschen meine Tätigkeit als Amateurschriftsteller. Mein Kernpunkt des Schaffens ist eigentlich der Lovecraftsche Mythos. Und in den letzten Jahren bin ich immer mehr dazu übergegangen, parallel auch noch Theaterstücke für Jugendtheatergruppen zu schreiben, was per se ja eine ganz, ganz spannende Kombination ist, so dass ich dann sowohl meine dunkle als auch meine ambitionierte, lustige Seite sehr, sehr ausführlich ausleben kann.
Also in vielen Bereichen der schreibenden Kunst unterwegs.
Ja, ja. Also, cool. Also gerade das Theaterstücke schreiben legt ja einen großen Schwerpunkt auf Dialogerie und das hilft dann bei den prosaischen Werken doch ganz schön.
Das ist ein schönes Stichwort, denn unser Autor hat dazu eine ähnliche Meinung. Das werden wir im Laufe der Episode noch zu hören bekommen. Wir unterhalten uns heute über ein Buch, das ja im letzten Jahr zu einem der absoluten Bestseller gehörte, ein richtiger Durchstarter. Auf der Bestenliste der New York Times hat es Platz 12 erreicht. Spiegelbestenliste steht vorne auf dem Aufkleber drauf und so weiter. Die Rede ist natürlich von Der Marsianer von Andy Weir. Larry Niven und John Scalzi haben sich äußerst positiv über Der Marsianer geäußert. Scharf, lustig und spannend und gerade geeky genug, sagt Kirkus Review. Und Page-Turning Techno-Thriller schreibt US Today. Wie ist das? Wer ist dieser Schriftsteller eigentlich, der uns alle so in Atem hält? I'm a nerd, sagt er auf salon.com. Andy Weir, Mitte der 70er geboren, mit 7 oder 8 fing er mit dem Schreiben an. Mit 10 hat er Henry Higgins Fanfiction geschrieben und schon mit 9 Computer programmiert. Er ging aufs College, hat mit dem Schreiben weitergemacht, aber bereits mit 15 Jahren arbeitete er als Softwareentwickler für Sandia National Laboratories in Livermore, Kalifornien. Er studierte an der University of California in San Diego Informatik, hat aber abgebrochen und arbeitete früher aber auch bei AOL und Blizzard Entertainment. Er nahm sich zu dieser Zeit eine 3 Jahre lange Auszeit und wollte Schriftsteller werden. Aber er konnte jetzt keinen Agenten finden. Er schrieb, wie er selbst sagt, countless Short Stories. Und er blieb in der Softwarebranche und betrieb Schreiben als Hobby. Er schrieb bereits auf dem College ein ganzes Buch, aber das hielt er für so schlecht, dass er es niemandem gezeigt hat. Was ich sehr schön finde, jemand hat ihn mal gefragt, Star Trek oder Star Wars, und er antwortete Doctor Who. Also ein Doctor Who-Fan, mit 11 Jahren hat er die ersten Folgen geschaut, Doctor Who. Und er ist total in diesem Mythos aufgegangen und er sagte, er hat alle Folgen, die man sehen konnte, auch gesehen. Neue und alte, also auch die ganz alten Folgen. Er mag das Konzept der Zeitreise und er sagt, Science-Fiction-mäßig gesehen ist das sogar eins seiner Lieblingskonzepte. Sein Dad selber war Teilchenphysiker und ebenfalls ein Science-Fiction-Fan. Und da hat der kleine Andy natürlich eine ganze Menge Bücher zu Hause gehabt. Er las die Klassiker der 50er und der 60er Jahre. Zu seinen Lieblingsautoren gehören Arthur C. Clarke, Asimov und Heinlein. Und natürlich Heinleins Red Planet ist eine Inspiration für Der Marsianer. Und was er dann auch immer sagt, er mag diese Old-Fashioned Space Adventures, also die Sachen aus dem goldenen Zeitalter. Er selbst ist ein Fan der Raumfahrt und bereits sein Vater war ein echter Space-Nerd. Er hat einen Webcomic gemacht, der hieß Cassie and Andy. Er liebt TV-Serien, Dokus und Filme und er würde gerne mal Fantasy schreiben. Was er derzeit so ein bisschen hin und her schiebt, ist tatsächlich eine Kurzgeschichtensammlung über Meerjungfrauen. Zu seinen Hobbys gehören Astrophysik und die bemannte Raumfahrt und er ist ein Wissenschaftsgeek. In einem Interview mit Tim Knox hat er mal gesagt, dass er natürlich enttäuscht und ein wenig entmutigt war, als man seine Texte ablehnte. Aber er fand sich damit ab. Er sagt, ich bin nicht der Mensch, der ein finanzielles Risiko eingeht. Ich spekuliere nicht mit Investitionen. Ich tue das einfach nicht. Also habe ich mir selbst ein Zeitlimit gesetzt. Ich sagte mir, basierend auf meinen Ersparnissen und so weiter, wie lange kann ich durchhalten, bevor ich in die Gefahrenzone komme? Als ich dann diesen Punkt erreicht hatte, sagte ich mir, okay, wieder Zeit für die Computerindustrie zu arbeiten. Er schrieb weiter, das war Anfang der 90er und das Internet war noch nicht so präsent. Selbst für Wissenschaftsnerds war es mehr oder weniger nicht wirklich zugänglich. Er veröffentlichte nicht, versuchte es aber auch mal mit dem Webcomic später, als das Internet bekannter wurde, und stellte alles, was er geschrieben hat, auf seine Website. Und dann 2009 zum Beispiel schrieb er eine Kurzgeschichte, die hieß The Egg. Knapp 1000 Wörter, anderthalb Seiten, und die hat er nach eigenen Aussagen in 40 Minuten geschrieben und die kam extrem gut an. Und man kann tatsächlich ein paar Sachen von Andy Weir online finden, wenn man bei Google Andy Writing oder galactanet.com eingibt. Das packen wir aber auch in die Shownotes. Wir wissen natürlich, das hat ja die Runde gemacht, dass der Marsianer verfilmt wird von Ridley Scott. Und er hat in einem Interview mit Starship Sofa gesagt, die haben ihn auch eingeladen, dorthin zu kommen, nach Budapest nämlich, in Ungarn wird es gedreht, aber er hat Angst vorm Fliegen und deswegen ist er nicht rübergeflogen. Andy Weir sagt übers Schreiben, er mag es, wenn seine Charaktere sich so weit entwickeln, dass sie beim Schreiben selbst das Kommando übernehmen und er quasi nur noch mit Blatt und Papier hinterherlaufen muss. Er mag es auch zu entwerfen und die Story in groben voranzutreiben, nur bei den Details, das hält ihn wirklich auf, was interessant ist, wenn man sich der Marsianer anguckt. Er lässt es lieber fließen und er sagt auch, dass er versucht, genau dann mit dem täglichen Schreibpensum aufzuhören, wenn es gerade wirklich interessant wird, um motiviert zu bleiben. Er sagt, er beginnt immer mit einer vagen Vorstellung, wie die Story enden könnte. Er schreibt sehr gerne allein und Dialoge, ja, die spricht er gerne laut. Und heutzutage hat er als Tipp für den Neuschreiber veröffentlichen im Internet, auf Amazon, Webseiten. Er sagt, meine Ideologie ist einfach. Um alles in der Welt verhindern, dass die Leser das Buch weglegen. Man muss dafür sorgen, dass sie bis tief in die Nacht lesen und nur darum aufhören, weil sie schlafen müssen. Als Leser hasst er es selbst, lange Einleitungen zu machen, Flashbacks und Charakterstudien. Er geht am liebsten in medias res.
Ja, so interessant wie die Fakten und Hintergründe, die wir bis jetzt schon gehört haben, so interessant ist eigentlich die gesamte Veröffentlichungshistorie vom Marsianer. Und man könnte sagen, sie steht nicht unter dem Motto vom Schuhputzer zum Millionär, sondern könnte heißen vom gut bezahlten Softwareentwickler zum gut bezahlten Schriftsteller. Andy Weir begann 2009 mit der Niederschrift des Romans, wobei er bei der Recherche und der Entwicklung der in dem Buch beschriebenen Begebenheiten äußerst akribisch vorgegangen ist. Unter anderem hat er beispielsweise die Google Mars-Karte herangezogen. Das ist ein gemeinsames Projekt von Google Maps und der NASA. Daneben hat er sich natürlich auch mit der Geschichte und dem Stand der bemannten Raumfahrt auseinandergesetzt. Er hat Berechnungen für die Manöver in der Umlaufbahn angestellt. Er hat die atmosphärischen Bedingungen auf dem Planeten studiert und so weiter und so fort. Insgesamt 3 Jahre dauerten die Arbeiten an dem Buch und das Bemerkenswerte ist, dass Weir das Buch von Anfang an zur freien Verfügung auf seine Webseite stellte und überhaupt nicht an eine Vermarktung dachte. Das haben wir jetzt eben auch schon gehört. Das rührte zum einen daher, dass er in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Absagen, mit Literaturagenten gemacht hatte, und zum anderen war er der Meinung, dass das Buch ohnehin nur bei, so drückte er es selbst aus und der Begriff ist auch eben schon gefallen bei dir, Mirko, etwas für Space Nerd sei, dass eben nur solche Gefallen fänden an dem Buch. Und so erschien das Buch 2011 auf seiner Website Galactanet, wo es jetzt natürlich nicht mehr erhältlich ist. Im Gegensatz übrigens zu den anderen Kurzgeschichten und Stories, die er geschrieben hat, unter anderem auch The Egg. Und nachdem das Buch einige Zeit auf der Webseite stand, meldeten sich schließlich verschiedene Leser und die äußerten den Wunsch, dass er das Ganze doch mal als E-Book bei Amazon veröffentlichen solle, damit sie es nicht auf der Website lesen müssten. Und diesem Wunsch kam Andy Weir nach. So entstand die E-Book-Version, die er im September 2012 auf Amazon veröffentlicht hat. Auch hier hätte er es eigentlich kostenlos angeboten, wenn Amazon für E-Books nicht einen Mindestpreis von 99 Cent festgelegt hätte. ab dann gab es eigentlich kein Halten mehr. Innerhalb von 3 Monaten verkaufte sich The Martian 35.000 Mal und eroberte die Liste der Science-Fiction-Bestseller bei Amazon regelrecht im Sturm. Und schließlich erweckte der Roman das Interesse der Verlage und Filmstudios. In dem Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass Weir zuerst einen Vertrag mit einem Audiobuchverlag, Podium Publishing, abschloss. Das war zu Anfang 2013. Podium Publishing, das ist noch ein relativ junges Unternehmen. Die haben sich 2010 erst gegründet und die waren verständlicherweise dankbar, dass ihnen da gleich so ein dicker Fisch an die Angel gegangen ist. Sie haben dann das Audiobuch mit dem Sprecher R.C. Bray produziert und in der Version nahm es dann auch den Spitzenplatz als bestverkauftes Audiobuch in der Sparte Contemporary Science Fiction bei Audible ein. Ja, nachdem The Martian also so gezündet hatte, schloss Weir einen Vertrag mit dem Agenten David Fugate ab. Der hat das Buch schließlich an Julian Pavia von Crown Publishing weitergegeben. Das ist ein Ableger von Random House. Dort erschien dann die gedruckte Version Anfang 2014 in insgesamt 21 Ländern und auch das hast du schon erwähnt, Mirko, das Buch stieg eigentlich sofort in die Bestsellerliste der New York Times ein. Im März 2014 landete es gleich auf Platz 12 vom Stand weg. Die Filmrechte wurden in derselben Woche wie die Buchrechte abgeschlossen. Der Film wird mittlerweile schon gedreht. Seit November letzten Jahres sind die Dreharbeiten am Laufen in Ungarn. 20th Century Fox steht dahinter. Regie führt Ridley Scott. Das Drehbuch wurde von Drew Goddard verfasst. Und als Hauptrolle für den Mark Watney konnte Matt Damon gewonnen werden. Kleiner PR-Gag noch am Rande. Die zu Testzwecken am 5. Dezember 2014 mit Hilfe einer Delta-4-Rakete ins All geschossene Raumkapsel Orion hatte die Titelseite des Filmskripts mit an Bord. Übrigens neben Star Trek und Sesamstraße Memorabilien. Orion hat dabei eine Höhe von 5800 Kilometern erreicht und ist nach 4,5 Stunden nach dem Start wieder in die Erdatmosphäre eingedrungen und schließlich im Pazifik gelandet, wo sie dann geborgen wurde. Was hat das Ganze mit dem Marsianer zu tun? Tatsächlich sollen dereinst Menschen mit diesem Orion-Transporter mal zum Mars fliegen. Also wenn das keine guten Aussichten sind. Mark Watney ist schon an seinem nächsten Buch dran, was auch wieder eine Hard Science Fiction Story werden soll. Aber ich schlage vor, dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. So viel von mir erstmal zur Veröffentlichungshistorie des Buches.
In Ordnung. Ich glaube, dann werde ich mich mal daran machen, so ein bisschen zu erzählen, worum es in der Marsianer eigentlich geht. Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass Mark Watney daran ist, sein nächstes Buch zu schreiben. Ich glaube, du meintest Andy Weir und Mark Watney hat aber genug Anlass, ein Buch zu schreiben nach seiner Odyssee.
Ich bringe die beiden immer durcheinander.
Aus gutem Grund.
Deswegen glaube ich, war es gar nicht so falsch. Also unser lieber Mark ist der Protagonist von unserer Odyssee. Er ist Ingenieur und Botaniker und Astronaut für die NASA. Befindet sich gegenwärtig mit seiner Crew auf dem Mars. Und wird im Zuge eines schlimmen Sandsturms verwundet. Dabei fällt die Telemetrie in seinem Raumanzug aus und seine Crew, die um ihr eigenes Überleben kämpfen muss, lässt ihn deshalb zurück, weil sie ihn für tot halten. Es stellt sich dann relativ früh raus, dass seine Verletzungen überhaupt nicht so gravierend gewesen sind und er es tatsächlich schafft in die Unterkunft, die die Besatzung der Planetenexpedition genutzt hat in ihrer Zeit auf dem Planeten, zurückzukehren und stellt fest, dass der Sandsturm, der ihn von der Gruppe getrennt hat, auch dort alle Kommunikationseinrichtungen zerstört hat. So ist er zwar erstmal in einem mehr oder weniger sicheren Hafen angekommen, steht jetzt aber vor der Herausforderung, nur auf Basis seiner technischen Fähigkeiten und dem Material, was man ihm dort, was dort zurückgelassen worden ist, sein Überleben sicherzustellen. Er ist da sehr, sehr optimistisch und beschließt auf Grundlage dieses Galgenoptimismus ein Logbuch darüber zu führen, für den Fall, dass seine Überreste irgendwann von anderen Marsbesuchern gefunden werden. Er weiß um weitere Mars-Expeditionen, die die NASA durchführen will und weiß auch, dass in einem 3.500 Kilometer entfernten Sciabarelli-Krater in 4 Jahren die nächste Sonde landen soll, sodass er für sich selber das Ziel setzt, er wird diese 4 Jahre überleben und in der ungastlichen und gefährlichen Umgebung des Mars diese 3.500 Kilometer Reise zurücklegen wird. Ich fasse mich, was die ganzen Widrigkeiten und möglichen Unfälle während seines Aufenthalts auf dem Mars angeht, bewusst kurz, weil ich finde, dass die einen großen Spaßanteil des Buches ausmachen. Es sei noch gesagt, dass unser lieber Mark dann schließlich die alte Pathfinder-Landestelle findet und da Pathfinder und die Sojourner-Einrichtung birgt. Und dank dieser beiden Geräte, die er dann ausschlachten kann, hat er die Möglichkeit, dann doch mit der NASA in Kontakt zu treten auf eine sehr, anfangs sehr lustige und für ihn wahrscheinlich überaus anstrengende Art und Weise. Parallel hat die NASA anhand von Satellitenbildern schon herausgefunden, dass er noch lebt, hatte aber bis zu dem Zeitpunkt, wo er die beiden nahezu antiken Geräte geborgen hatte, keine Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu treten. Als dann die NASA mit ihm in Kontakt tritt, öffnet sich in dem Buch eine Nebenhandlung, die die Ereignisse der Verantwortlichen des NASA-Direktoren auf der Erde schildert und wie dort zum einen Mark Watney, nachdem es an die Presse gekommen ist, dass er noch lebt, zu einer Art Volkshelden- und Medienikone hochstilisiert wird und zum anderen, welche immensen Aufwände auf der Erde betrieben müssen, um den verbliebenen Jungen auf dem Mars wieder doch nach Hause zu bringen. Es kommt dann dazu, dass die Crew seiner alten Expedition auch darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass er noch am Leben ist. Das hatte die NASA der Mannschaft verheimlicht, um ihnen die Konzentration auf den Heimflug, der auch ohne das Wissen, dass sie einen Kameraden zurückgelassen haben, noch gefährlich genug ist, nicht zu verderben. Und so wird diese Crew ein integraler Bestandteil eines überaus wahnwitzigen Rettungsplans, der leider nach wie vor damit zusammenhängt, dass unser Mark diese immense Reise auf dem Planeten Mars zurücklegen muss, um mit einer Voraussonde eben jener in 4 Jahren stattfindenden Expedition ein Rendezvous mit der alten Crew durchzuführen. Wie das Ganze dann ausgeht, sollte im Grunde eigentlich klar sein. Unser Protagonist überlebt das Rendezvous-Manöver und findet sich dann zu guter Letzt auf dem Weg zur Erde wieder und ist sehr froh darüber, dass der Mars ihn hat gehen lassen. Kurz, knapp und hoffentlich noch so viel Spannungsmomente offen gelassen, dass selbst der Hörer des Podcasts hinterher noch in der Lage ist, das Buch mit Freuden zu lesen. Aber ich glaube schon.
Auf jeden Fall.
Ich glaube auch, ja, gar keine Frage. Ja, Axel, du hast gerade eben Mark Watney und Andy Weir durcheinander gebracht. Das ist aber auch kein Wunder, denn Andy Weir hat in dem Starship Sofa-Interview mit Tony C. Smith und vielen anderen Interviews auch immer wieder betont, dass Mark Watney viele seiner eigenen Persönlichkeitsmerkmale hat. Also Mark Watney ist ein Ingenieur, er ist ein Tausendsasser. Er erinnert teilweise an den Ingenieur bei Die geheimnisvolle Insel von Jules Verne, der ja quasi aus zwei Uhrengläsern und etwas Wasser eine Lupe macht und Feuer herbeizaubert. Das ist tatsächlich auch eine der Geschichten, die einem als erstes einfallen. Und Andy Weir selber sagt, dass in dem Fall
Oh, entschuldige.
Bitte? Kein Problem, nein.
Ich musste unweigerlich an MacGyver denken, als ich mich auf dem Mars befunden habe.
Ja. Keine Frage. Und auch diese Assoziation kommt nicht von ungefähr. Das ist so ein MacGyver-Typ. Und Andy Weir hat auch in einem Interview, natürlich wurde er darauf angesprochen, gesagt, das ist doch eine große Ehre, mit MacGyver verglichen zu werden. Das fand er, den Vergleich hat ihm sehr geschmeichelt.
Apollo 13 erwähnt er auch noch in dem Zusammenhang.
Was er sagt, ist Science creates plot. Und if you get down into the deep details, the science tells you the story. Ne? Und das war genau der Punkt. Das ist das, was du angesprochen hast mit den ewig langen Recherchen. Er saß eines Tages da und dachte über die bemannte Mars-Mission nach. Ja? Das, wie man das so macht. Als Geek. Und dann kam in ihm die Idee auf, was wäre eigentlich, wenn bei einer bemannten Mars-Mission ein Astronaut plötzlich gestrandet wäre. Er selbst sagt, dass dieses Konzept ja nicht neu sei. Er verweist jetzt zum Beispiel auch auf den Film Robinson Crusoe on Mars von 1960. Da ist es auch so, dass zwei Astronauten in einer Kapsel sind. Und das ist Christopher Draper von Paul Manti dargestellt und Dan McReady von Adam West. Die umkreisen den Mars und dann gibt es, glaube ich, wie war das, ein Meteor schlägt ein und die knallen auf den Mars. Die haben sogar einen Affen dabei und einer stirbt, einer überlebt. McReady überlebt die Landung nicht und dann richtet er sich auf den Mars ein. Er schafft es, aus Sauerstoff Probleme zu bezwingen. Er schafft es, entdeckt etwas Essbares in einer Höhle. Er hat diesen Affen als Gesellschaft und dann plötzlich beobachtet er eine Außerirdische, die da landen und Sklaven dabei haben. Das ist natürlich ganz klar Daniel Defoe. Und diesen Film, ich habe ihn hier, aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen, der kam viel zu spät, 1960er Jahre, ein Film, den Andy Weir als Vergleichsmoment herbeizieht, genau wie du gerade sagtest, Axel, Apollo 13, ganz wichtig. Und er wollte einen Hard-SF-Zugang zu diesem Thema machen. Die Technik sollte in der Geschichte realistisch sein. Und tatsächlich, das ist sie. Er liebt Forschung und Wissenschaft, er ist ein Nerd, wie er von sich selber sagt. Und die Technik, die er da beschreibt, ist von dem Mars Direct-Programm als Hauptquelle inspiriert. Das heißt, er hat sehr viel Wert darauf gelegt, alles, was beschrieben wird, alles, was er da sagt, dass das theoretisch nachvollziehbar ist und mit dem derzeitigen technischen Stand auch erreicht werden könne. Er hat dabei zwei Sachen so ein bisschen außer Acht gelassen, der von dir, Daniel, erwähnte Sandsturm, der ihn von der Crew trennt und so eine Katastrophe macht. Da sagt er ganz ehrlich, das hat er sich aus dramatischen Gründen, dramaturgischen Gründen ausgedacht, denn aufgrund der dünnen Atmosphäre des Mars würde ein solcher Sturm gar nicht stattfinden können. Und die große Frage nach der Radioaktivität, auch da hat er so ein bisschen geschummelt, aber das macht überhaupt nichts. Man kann sagen, die Technik, die er beschreibt und die er anwendet, ist realistisch.
Ja, und gerade dieser Punkt, die intensive Recherche, die er da hineingesteckt hat, das steht so ein bisschen im Widerspruch zu der Geschichte der Veröffentlichung. Das hört sich nämlich teilweise so an, als wäre ihm das vielleicht gar nicht so wichtig gewesen oder als hätte er tatsächlich nicht auf mehr als eine Handvoll Space Nerds, wie er sich selbst ausdrückt, spekuliert. Aber ich habe von 2012 eine Unterhaltung auf der Reddit-Community-Website gefunden. Dort hatte er wohl zu dem Zeitpunkt relativ frisch seine Kurzerzählung The Egg veröffentlicht und da entspannt sich so eine Diskussion zwischen ihm und den Gruppenteilnehmern und dort schreibt er, The Egg habe ich an einem Abend geschrieben. An dem Marsianer habe ich Jahre gesessen. Manchmal bin ich ein bisschen traurig, dass der Marsianer nicht einmal annähernd so beliebt wurde. Aber ich schätze, das ist so ein Nischending. Hard SF ist nicht für jeden. Und dieser Begriff Hard FS ist ja eben auch schon gefallen. Okay, es ist Hard SF. Das Buch ist von vorn bis hinten gespickt mit irgendwelchen unterhaltungsmathematischen Logeleien und ist eigentlich ein einziges Planspiel. Aber auf bewundernswerte Weise schafft er das ja, einfach sehr kurzweilig alles zu gestalten und auch sprachlich so hinzubiegen, dass man dem gut folgen kann. Selbst wenn man da mit Dingen konfrontiert wird, über die man sich vorher noch nie Gedanken gemacht hat.
Ja, und eins führt zum anderen. Das ist ja das Faszinierende. Er hat diesen unbestimmten Willen zu überleben und es zu schaffen bis zur nächsten Mars-Expedition. Und dann fängt er an, durchzurechnen. Er hat Kartoffeln, das finde ich auch so faszinierend. Diese Kartoffeln, die auf dem Mars sind, also Marskartoffeln quasi, die haben hat die Crew dabei, weil klar war, dass während der Missionszeit Thanksgiving ist. Und Andy Weir hat ein Computerprogramm entwickelt, um die Beschleunigung und die Flugbahnen so exakt berechnen zu können, dass es alles stimmt. Also er kann quasi genau sagen, an dem und dem Tag ist das Raumschiff da gewesen und wie Mars und Erde zueinander stehen, das ist auch alles korrekt. Das lässt sich alles wirklich nachvollziehen. Mhm. Und eben so, dass das Thanksgiving mit in diese Zeit hineinfällt. Das finde ich faszinierend. Also das ist, ja, wie soll man sagen, das ist oberperfekt.
Ja, aber während er da in der Richtung alles unternommen hat, um wasserdicht zu sein, wie ist es mit der Charakterschilderung von Mark Watney? Wie seht ihr das? Mir erscheint eben im Gegensatz zu diesen ganzen technischen Logeleien, so ein Charakter fast schon comichaft, möchte ich sagen, weil der so einen unzerstörbaren Optimismus an den Tag legt. Der kämpft, der hat natürlich keinerlei Konflikte auszutragen, weder noch mit irgendwelchen Spezies, also außer den Kartoffeln und den Bakterien, dann natürlich mit den Naturgewalten, aber er führt auch keine inneren Kämpfe. Also er hat keine einzige Sekunde, wo er wirklich mal niedergeschlagen ist.
Mir das stimmt. Ich glaube, sein größter Unmut resultiert irgendwann aus der Disco-Musik, die er aus den Computern seiner
So
Kameraden
ist es.
rauszieht.
Ja, so ist
Aber
es.
du hast recht, ich finde auch, er ist wie ein Superheld gestaltet und sein Optimismus möchte einfach nicht versiegen. Und ich hätte mir im Verlauf der Geschichte wenigstens einen Tiefpunkt, einen Moment der Einsicht, dass seine Überlebenschancen vielleicht doch gen Null tendieren und vielleicht auch ein bisschen mehr Heimweh gewünscht.
Ja, das ist einer der größten oder der Punkte, die in den Kritiken immer wieder angesprochen sind. Dabei fängt das Buch an mit, ich bin sowas von im Arsch. Also, I am really fucked, heißt es. Also, das ist schon klar, dass er hier nicht mehr weiter kann. Aber warum sollte er nicht so ein harter Typ sein? Weir sagt, dass er ja Charakterisationen nicht so mag. Und wer sagt, dass Watney nicht offscreen eben doch emotional wird? Du hast ja gerade in der Zusammenfassung gesagt, dass er, also dass Watney dieses Video oder dieses Logbuch führt, um für spätere Mars-Expeditionen, die ihn finden, seine Erinnerung zu zeigen, wie er versucht hat zu überleben. Diese Emotionalität, die entlädt sich bei ihm im beißenden Sarkasmus, vor allen Dingen dann, wenn er mitbekommt, dass die NASA doch mehr oder weniger Kontakt zu ihm aufnehmen kann.
Ja, das stimmt. Er fühlt sich dann ja regelrecht gegängelt und hat dann plötzlich wieder ein Tagesprogramm und darf nicht mehr selbstbestimmt handeln. Und ich glaube, er sagt, als er noch selber bestimmen durfte, wann er was macht und dass es ihm ziemlich auf die Nerven geht, jetzt auch auf seine Wortwahl in seinem Logbuch achten zu müssen, weil ja jeder Satz, den er schreibt, veröffentlicht wird.
Da hast du recht. Ja, er sagt, bei USA Today sagt der Rezensent, er sagt ständig fuck, fuck, fuck. Und damit hat es sich dann, ne, aber warum nicht? Ich meine, er ist ein Astronaut, der zum Mars geflogen ist, also hochtrainiert und psychologisch stabil. Der konzentriert sich auf seine technischen Probleme und sucht nach Lösungen. Er ist also sowieso ein bisschen nerdy Charakter. Und klar, diese stoische Star Trek-Gelassenheit ist so ein bisschen komisch, aber wir kriegen ja nicht alles mit. Wir kriegen ja nur seine Logbucheinträge mit.
Ja, stimmt. Und ein weiterer Hinweis darauf, dass es eben noch eine Ebene gibt, die wir nicht beurteilen können. Das sind ganz wenige Stellen, wo neben seinen Logbucheinträgen und dem Geschehen auf der Erde bei der NASA eine auktoriale Erzählperspektive zum Tragen kommt. Da wird im Prinzip so ein Blick von außen nochmal auf ihn gerichtet und da sind so ganz kurze Beschreibungen, was er jetzt gerade macht. Und das sind eigentlich Momente, wo man sich vorstellen könnte, was gehen ihm jetzt gerade für Gedanken durch den Kopf? Weil natürlich, wir sind nur auf das Logbuch angewiesen. Und das Logbuch führt er von vornherein in dem Bewusstsein, dass es einmal gelesen wird. Sarkastisch darf man sein. Sarkasmus, Humor, das sind natürlich immer gern gewählte Mittel, um seinen innersten Seelenstand nicht preisgeben zu müssen. So eine Interpretation von mir. Ne? Wenn wir einfach mal dieses Argument, das du vorhin erwähnt hast, dass wir einfach auch nicht alles wissen können, wenn man das mal weiterspinnt.
Das stimmt schon. Ich muss allerdings sagen, dass ich finde, diese autoriale Erzählposition hat mich ein bisschen aus dem Fluss rausgerissen. Also ich habe dann immer einen kleinen Schreck bekommen. Und ich finde, das hätte Andy Weir durchaus ein bisschen schöner in die Rahmenhandlung einbauen können. Ich meine, die NASA hat ihn ja ohnehin fortwährend mit Satelliten überwacht, dann hätte man es eher daran knüpfen können, als plötzlich den Ich-Erzähler und die NASA-Nebenhandlung auf dem Boden noch aufzubrechen durch noch eine Erzählperspektive, mit der ich beim allerersten Mal wirklich auch nicht so richtig was anzufangen wusste.
Das ist völlig richtig, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe den Marsianer zum ersten Mal kontaktiert. Ich habe ihn als Audible-Hörbuch runtergeladen mit Richard Barenberg als Erzähler. Und das ging so durch die Gegend und ich glaube, erst im siebten oder achten Kapitel plötzlich ändert sich die Erzählperspektive. Man ist die ganze Zeit, ja, jetzt kommt der nächste Tag auf dem Mars und dann macht er hier was und dann lötet er da was zusammen und dann plötzlich ist alles anders. Ja, ich finde das. Du sagst, es hätte etwas subtiler vielleicht eingeführt werden können. Ich finde das gar nicht schlecht, dass das so stattgefunden hat. Das hat mich total aus dem Fluss rausgerissen. Aber positiv, muss ich sagen.
Du sagst, du hast einen guten Punkt angesprochen, du hast es als Hörbuch gehört. Ich finde, das ist eine Geschichte, die sich ausgezeichnet dazu eignet, als Hörbuch aufgenommen zu werden. Dadurch, dass ich mir vorstelle, er hat die Logbuch ja auch nicht geschrieben, sondern gesprochen. Finde ich, passt das auf so einer Metaebene gut in das rein, was dann im Buch passiert. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen, also ich muss andersherum herangehen. Ich finde, allein auch schon dieser Nebenplot mit der NASA hat mich ein bisschen gestört. Du hast natürlich recht, dass es den Gesamtplot aufbricht und dieser Perspektivwechsel insofern gut tut, als dass mehrere hundert Seiten lang Tagebucheinträge vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise ermüdend werden können. Aber ich glaube, mir hätte es besser gefallen, wenn dieser NASA-Plot ein bisschen kürzer gekommen wäre. Aber das ist eine ganz persönliche Empfindung von mir.
Das war ja auch Andy Weirs Problem. Er hat die ganze Zeit überlegt, okay, er lässt Watney alleine. Da kommt gar nichts mit NASA. Und dann hat er darüber nachgedacht, er hat dieses Ideenspiel ausgebaut und dann gesagt, natürlich kriegt die NASA das mit, zwangsläufig. Und wie sie das mitbekommen, dass sich da plötzlich was verändert hat, das finde ich echt geschickt gemacht, muss ich sagen. Also das ist plausibel.
Ja, es ist natürlich von der Sichtweise her auch interessant, dass Watney alles mit sich alleine ausmachen muss, während dieses NASA-Geschehen ein Ineinandergreifen mehrerer Zahnrädchen zur Folge hat oder dass die Voraussetzung ist. Und da arbeiten ja wirklich verschiedene Kräfte zusammen, nicht immer so ganz legal oder ganz im Sinne der Vorgesetzten. Auch das ist ein interessanter Aspekt. Aber wirklich, es stoßen verschiedene gut gesinnte Kräfte zusammen, um ihn da aus seiner Lage zu befreien.
Und er verändert sich komplett. Als er mitbekommt, die NASA kann mich beobachten, dann ändert er sich ja. Das war ja vorher er hat dieses Videolog, das ist ein Kunstgriff von Weir. Er hat keinen Freitag, er hat keinen Volleyball, den er Wilson nennen kann, er hat niemanden. Ne? Der diszipliniert sich, er redet in das Logbuch hinein, um in irgendeiner Weise was von sich zu geben. Und ich finde, möchte mal eben einen Punkt ansprechen, den habe ich im Wall Street Journal, klingt wichtig, ist aber gar nicht so. Im Wall Street Journal hat die Alexandra Alter geschrieben, Weir überlässt nicht viel der Vorstellungskraft des Lesers. Ist das so?
Das würde aus meiner Sicht und ohne zerdenken zu wollen, voraussetzen, dass ein Großteil der Leser den Mars schon mal gesehen und erlebt haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich die Beschreibungen doch beflügelt haben und also mir ein sehr, sehr genaues Bild meiner Umgebung mitgegeben haben, aber nicht zu eingeengt, als dass ich nicht doch hätte es mir vorstellen können. Mhm. Versteht ihr, was ich meine?
Ja. Ja, das ist nicht zu vernachlässigen. Ansonsten deute ich mir dieses Zitat so aus, dass halt gerade dieser sehr handlungsorientierte Ablauf damit gemeint sein könnte. Ein Problem tritt auf und sofort kriegen wir die Lösung präsentiert und die kriegen wir sehr detailliert und sehr überlegt und analytisch präsentiert. Und so setzt sich ja das Buch von Seite zu Seite fort und in der Hinsicht würde ich sagen, stimmt, natürlich. Uns wird wenig, unserer Vorstellungskraft wird in der Hinsicht ist uns wenig vorbehalten.
Ich meine, Weir hätte sich natürlich auch darin ereifern können, zum einen das Buch mit irgendwelchen Flashbacks vollzustopfen. Ich meine, die Einsamkeit auf dem Planeten hätte das zugelassen, sich nach Hause zu denken. Und zum anderen hätte er natürlich auch seitenweise die Landschaft beschreiben können. Und ich finde, das hat, naja, ich meine, gerade bei dieser riesigen Reise hätte sich das in kamaischer Form oder aber vielleicht sogar so in Peter Jacksons Herr der Ringe Art und Weise, also Kameraschwenks über riesige rote Berge, hätte sich das schon angeboten. Aber er hat sich halt bewusst dafür entschieden, so wie Axel es gesagt hat, eben den Aktionismus des Protagonisten in den Vordergrund zu stellen.
Ja, und genau weil Weir das nicht macht, ist der Roman so, einzigartig ist ein bisschen, ist ein sehr starkes Superlativ.
Doch,
ist aber genau, er ist einzigartig. Er ist in der Form anders. Ne?
Also oder? Also stimme ich absolut mit dir überein. Er ist, wie gesagt, von der Charakterzeichnung ist das einzigartig. Ich will das auch gar nicht negativ werten, wenn ich sage, dass er comichaft ist. Es ist ein Lehrstück in, wie gesagt, unzerstörbarem Optimismus. So ein Charakter, mir fällt kein Äquivalent ein aus der gesamten Literaturgeschichte. Wie gesagt, auch diese viel zitierten Robinsonaden, Robinsonaden im Weltraum und gerade da im Speziellen natürlich der Robinson Crusoe, das sind einfach nochmal ganz andere Voraussetzungen und diese Leute leiden halt teilweise auch. Und unser Mark Watney, der leidet überhaupt nicht, der hat keine Konflikte zu durchstehen und ja, das ist einzigartig.
Was unserer Vorstellungskraft dennoch trotzdem überlassen bleibt, ob das nicht doch so ist.
Ja.
Ich möchte das nochmal anmerken, weil ich finde, egal welche Rezension ich gelesen habe, dieser Punkt wird immer wieder kritisiert. Immer wieder wird gesagt, naja, er hat ja gar keine Emotionen oder es ist relativ emotionslos. Und ich glaube, das, was wir subtil mitbekommen, also so Sachen wie den Sarkasmus, was ist komisch an Aquaman, er gebietet über Wale und Wale sind Säugetiere, sowas zum Beispiel. Oder dass er immer wieder gucken muss, Herzbube mit zwei Damen. Also Three's Company ist ja diese 70er-Jahre-Serie oder diese Disco-Musik. Das kommentiert er mit beißendem Sarkasmus. Aber er ist keiner, der überschwänglich durch die Gegend läuft und jetzt ruft Wilson, es tut mir leid. Sondern er ist ein Typ des Charakters, den man in der Literatur so äußerst selten oder vielleicht gar nicht vorher begegnet hat. Und das ist für uns vollkommen neu. Und deswegen, ja, neigen wir dazu, ein wenig verstört zu sein.
Und ich meine, ihr habt es ja beide vorhin schon gesagt, alles das, was wir über ihn wissen, hat er niedergeschrieben in dem Wissen, dass es auch gelesen werden wird, früher oder später. Das heißt, ein Stück weit Selbstpräsentation ist da natürlich auch mit dabei. Also nicht, dass er sich dahinter versteckt, das nicht unbedingt, aber er wird sich über seine Worte schon Gedanken machen. Und er formuliert es ja dann auch später, als er merkt, die NASA liest mit, ändert er ja auch seinen Stil, beziehungsweise nutzt seinen Sarkasmus ja auch gezielt, um seiner Meinung noch heftiger Ausdruck zu verleihen.
Also auf so eine Ebene dieser ganzen Kritikpunkte, da lasse ich mich auch nur äußerst ungern ein, von wegen, das ist realistisch, jenes nicht. Ich meine, was ist schon realistisch daran, sich hinzusetzen und ein Buch zu schreiben? Also man kann wirklich bei null anfangen. Ich bleibe dabei, für mich ist das einzigartig. Das ist natürlich alles ein Konstrukt von vorn bis hinten. Nur es muss aber auch irgendwo konstruiert sein. Es muss ja irgendwie beispielhaft in Szene gesetzt werden. Und Andy Weir hat sich eben für so eine Form entschieden und das kann man einfach so akzeptieren, meine ich.
Und er erzählt es immer retrospektiv. Das ist, wenn er setzt sich hin, nachdem er es gemacht hat und erklärt, was er gemacht hat. Das heißt, das ganze Gefluche und Getrete und Geschlage und was und Geflenne, das hat schon alles stattgefunden, möglicherweise. Ja. Ich möchte, wie gesagt, für mich ist der Punkt, dass ich sage, der Vorstellungskraft des Lesers wird nicht viel überlassen und das sage ich, ist in dem Fall meiner Meinung nach falsch eingeschätzt.
Ja, du hast schon
recht. Ich habe eine Menge Vorstellungskraft.
Du hast schon recht. In dem Moment, wo ich den Tagebucheintrag lese oder höre, kann die Fantasie schon auf Reisen gehen und sich vorstellen, wie er schimpfend und fluchend, ich weiß nicht mehr, wie viele 100 Löcher in die Wand von seinem Rover reinbohrt, um den Tank beziehungsweise diese Sauerstoffaufbereitungsmaschine da hineinschieben zu können. Und doch. Ich kann den Standpunkt finde ich gut und das kann ich auch gut nachvollziehen. Also ich finde auch, dann vor dem Hintergrund wird die Kritik dem nicht ganz gerecht.
Genau, und da interessiert mich jetzt auch, ich bin äußerst gespannt auf den Film, ob nämlich Ridley Scott den, wer war das nochmal, wer macht das? Matt Damon, ne?
Ja.
Matt Damon soll den Mark Watney spielen, ob er sich auf solche Montagen einlässt, dass Watney da versucht, was im Raumanzug zu bohren und dann ausflippt und den Bohrer hinschmeißt und irgendwie dagegen haut. Er berichtet ja auch davon, dass er Dinge falsch gemacht hat, dass er irgendwas gebohrt hat und das ist dann kaputt gegangen. Vielleicht war es im Zorn, dass er irgendwo einfach, ja, jetzt haue ich das Ding da rein, gemacht hat. Das bleibt uns überlassen.
Ja, das wird die große Herausforderung oder das ist die große Erwartung, die dieser Film das alles lösen will. Ein Buch, das im Prinzip zum allergrößten Teil aus Monologen besteht, und aus einer Handlung, die dezidiert erklärt wird und einer sehr anspruchsvollen Handlung, die physikalische, chemische, biologische Tatsachen sehr detailliert erklärt. Ja, da kann man gespannt sein, wie das umgesetzt wird.
Du hattest ja vorhin erwähnt, dass Drew Goddard das Drehbuch schreiben wird. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat er schon eine ganze Menge Erfahrung mit dem indirekten Erzählen. Der hat nämlich bei Cloverfield ja
Ja.
maßgeblich mitgewirkt. Über den Film selber, davon kann man jetzt halten, was man möchte, aber es ist schon ein ähnliches Konstrukt mit diesem, ich erlebe den ganzen Film durch die Kamera. Und er hat auch Erfahrung mit Literaturverfilmungen, weil er nämlich auch World War Z schon umgesetzt hat für die Kamera. Auch da kann man über die Qualität wiederum streiten, aber zumindest hat er es schon mal gemacht. Was ich am allerwichtigsten finde, ist aber, um vielleicht jetzt den Ausflug nach Hollywood dann abzuschließen,
Ja, okay.
er hat auch Cabin in the Woods gemacht.
Ja.
Und das, was ihn darin auszeichnet, ist, dass er zynisch sein kann und dass er selbstreferenziell damit umgehen kann. Und ich glaube, das sind zwei Eigenschaften, die für eine Verfilmung von Demasiana absolut wichtig sind.
Okay, also Daniel gibt eine gute Prognose.
Ich auch, ganz
Okay,
ehrlich.
ja.
Ich möchte nicht enttäuscht werden. Also, das ist Ridley Scott.
Aber in Sachen Film werde ich mich sowieso nicht mit euch anlegen. Das wissen wir, dass ihr da die größeren Experten seid.
Okay.
Darf ich
Ja,
noch
was? Bitte.
eine Frage stellen zu einem Elefanten, der ja offensichtlich im Raum steht? Nämlich, wir sind auf dem Mars, wir haben einen einsamen Astronauten und ich habe mit jeder Seite, die ich umgeblättert, beziehungsweise mit jeder Minute, die ich gehört habe, ganz schrecklich damit rechnen müssen, dass er doch irgendwann auf die Marspyramide stößt oder dass das Gesicht, was da aufgestellt ist, oder gar Reste einer vergangenen Zivilisation. Wie ging es euch damit?
Ganz exakt genauso. Ich habe bis zum Schluss weiß man ja nicht, ob er überlebt. Das lässt Weir ja auch sehr geschickt in der Schwebe. Es könnte ja die ganze Zeit noch eine Katastrophe werden. Aber das, was du sagst, ist genau bei mir aufgetreten. Ich hatte die ganze Zeit darauf gewartet, denn das Ding ist bei Heine Science Fiction erschienen. Und ich würde jetzt sagen, ein richtiger Science Fiction, ja, Science auf jeden Fall. Aber so dieser SF Teil, der klassische SF-Teil mit Aliens und so weiter, das bietet es ja nicht. Aber ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Und ab einem gewissen Punkt habe ich gehofft, dass nichts dergleichen passiert. Dass auch keine Andeutung von irgend sowas passiert, sondern dass es so bleibt, wie es ist.
Also da ging es mir doch anders. Mir war schon nach den ersten paar Seiten klar, dass er das Ding überleben wird, die ganze Geschichte. Und nachdem er so die ersten Probleme wirklich im Handumdrehen alle gelöst hatte, war irgendwie klar, so muss es weitergehen. Ich habe nicht erwartet, dass er an den Punkt kommt, wo er auf einmal aufgibt oder wo er in eine tiefe seelische Krise gestoßen wird. Und auch zum Beispiel solche Sachen wie das Marsgesicht oder dass da irgendwelche irrationalen, wirklich irrationalen, nicht erklärbaren Dinge auftauchen. Das war bei mir eigentlich auch nicht vorhanden. So mit diesen Marskanälen und so. Da dachte ich schon, ist der Roman, hat da endgültig mit abgeschlossen
Ich habe
auch.
jetzt natürlich auch nicht so viel Ahnung von der Geografie des Mars, als dass ich nicht wüsste, ob nicht vielleicht diese ganzen Naturphänomene, die wir jetzt gerade schon beschrieben haben, nicht auch zehntausende Kilometer weit weg von dem Handlungsort sind.
Ja, aber er hätte es machen können und
Ja.
dankenswerterweise hat er es nicht gemacht, konsequent durchgezogen. Ich hatte nicht die Hoffnung, ich hatte nicht die Erwartung, ich hatte die Befürchtung, es kommen die grünen Männchen. Das hätte es nämlich echt kaputt
Ja,
gemacht.
das stimmt natürlich.
Das finde ich auch. Und eine zweite Beobachtung, die ich gemacht habe, ist gerade bei dem Hörbuch gewesen, dass ich mich ein bisschen wie so ein Elends-Voyeur gefühlt habe. Irgendwann habe ich mich dabei ertappt, dass ich wollte, dass seine ganzen Vorhaben scheitern, weil es mich beeindruckt hat, weil mich das Genie von Watney beeindruckt hat, mit jeder Situation doch irgendwie umgehen zu können. Und irgendwann habe ich dann wirklich festgestellt, ich möchte gar nicht, dass er das auf Anhieb hinbekommt. Ich möchte, dass er scheitert und ich möchte, dass er auf dieses Scheitern reagiert. Das ist vielleicht jetzt offenbart ein schwarzen Teil meiner Seele, aber das hat für mich einen großen Anteil des Reizes ausgemacht, dass man immer damit rechnen muss, es passiert noch irgendwas Schlimmeres und noch
Das ist
etwas,
halt.
was da on top kommt und er schafft es trotzdem irgendwie da wieder rauszukommen. Und dieser Wendepunkt zwischen der Katastrophe und seinem sich wieder aufrappeln. Das hat mir, wenn ich das jetzt retrospektiv betrachte, doch den meisten Reiz des Buches ausgemacht.
Das ist ja zutiefst sadistisch. Nein, aber es liegt in der Konsequenz der Erzählweise. Das kann man von Weir ja auch selbst hören. Er sagte, Science creates the plot. Das heißt, er steht vor einem Problem, löst das und indem er irgendwas festschraubt, passieren 100 andere Probleme, an die er denken muss. Und das treibt es ja automatisch voran.
Ja,
Ne?
das stimmt.
Also ne, er baut hier ein Habitat oder er baut irgendwas, er will Kartoffeln aussehen und das zwingt ihn dazu, darüber nachzudenken, wie können sie wachsen, wie kann ich das beschleunigen, wie kann ich das überhaupt so machen, dass sie nicht verfaulen. Also und dann sagt er, okay, dann brauche ich natürlich Sauerstoff. Wie kriege ich den Sauerstoff? Das heißt, das eine Problem stößt an und dann gibt es 100 andere Probleme. Und das hat Andy Weir auch, wie ich finde, äußerst geschickt angebracht, dass das zum Selbstläufer wird.
Ja, dadurch wird das Buch natürlich auf eine Art vorhersehbar. Also, weil man meint dann auch irgendwann zu wissen, in welche Richtung es im Groben und Ganzen gehen wird. Und das ist eine gute Richtung. Das hast du ja auch schon anklingen lassen oder verraten, in Anführungsstrichen, in deiner Inhaltsangabe, Daniel. Aber das ist nun wirklich kein allzu großes Geheimnis, denke ich.
Nein, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht.
Da machen wir uns jetzt nicht des Spoilerns verdächtig hier.
Nein, 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 nein,
Ich finde
nein.
hier wirklich, dass das im wahrsten Sinne des Wortes der Weg das Ziel darstellt.
Richtig. Und das ist tatsächlich etwas so, wo man vielleicht auch mal einen Gedanken dran verschwenden sollte. Das ist tatsächlich ein Aspekt, den man vielleicht sogar in gewissen Situationen des eigenen Lebens anwenden könnte, wenn man sich denn auf so eine Ebene einlassen möchte, dass er wirklich mit unverblümtem Optimismus an alles herangeht und immer die Ärmel gleich hochkrempelt und nie verzagt und auch mit sich selbst gar nicht in Konflikt tritt. Und das ist im Grunde ist es sehr, sehr bemerkenswert. Ob es realistisch ist, ist ja überhaupt nicht die Frage. Es ist einfach bemerkenswert und es ist eine schöne Aussicht, dass es so sein könnte.
Aber da muss ich halt wieder nochmal betonen, es ist ein Protagonist, den wir in dieser Form nicht kennen, noch nicht so häufig gesehen und festgestellt haben. Und er ist ein hochspezialisierter Astronaut. Die werden natürlich mit einer gewissen psychischen Stabilität da hochgeschickt. Die müssen monatelang im Weltraum sein. Und dass er nicht ausflippt wie Tom Hanks in Castaway. Das hängt auch damit zusammen, dass er unbeirrbar daran festhält, dass er sich in den Kopf gesetzt hat, das zu überleben. Und er verzweifelt nicht, aber wir kennen eigentlich nur irgendwann verzweifelnde oder selbstzweifelnde Charaktere. Das hat Andy Weir hier mal, damit hat er gebrochen mit dieser Tradition.
Na, er hat aber auch, unser Herr Watney hat natürlich auch keine andere Wahl. Weil anders
Genau.
als bei anderen Odysseen ist es ja nun so, dass jeder kleine Fehler im Grunde unmittelbar zu seinem Tod führt.
Der kann sich da, der
Also
kann es.
der Mars verzeiht nichts.
Nein, der kann sich
Der
keine
muss zusammen.
melancholische Auszeit oder sowas gönnen. Also der kann nicht einfach ein paar Tage mal sagen, boah, mir geht's jetzt scheiße, ich warte jetzt ab, bis die Depression wieder vorübergezogen ist. Nee, das wäre schon sein Tod.
Im Gegenteil, er benutzt Depressionsverstärker in Form von Disco-Musik.
Ja, genau.
70er-Jahres-Sitcoms. Das ist auch ein Test. Und ich glaube, dass er das Heil an Geist und Seele durchgestanden hat, zeigt, dass er vielleicht doch ein Superman ist.
Naja,
Ist
oder?
er ist ein Supermann.
Ja.
Ja, also ich fand Axels Hinweis eigentlich ganz, ganz gut, dass es durchaus auch was ist, was man auf sein eigenes Leben projizieren kann. Ich meine, nun sind wir alle keine hochtrainierten Astronauten, aber diese Situation ist natürlich irgendwie auch skalierbar nach unten hin. Und
In Maßen wenigstens.
was heißt auch skalierbar, ne? Es ist halt in dem Roman ist es für Mark Watney das denkbar schlimmstmögliche Ereignis, was da eintritt, und er versucht es halt durchzustehen. Und jeder kann in seinem Leben mal ein bisschen kramen und wühlen und wird auch mal in der Situation gewesen sein, dass er sagt, das ist das denkbar Schlimmste, was mir jetzt gerade passieren kann. Und da eben den Optimismus nicht zu verlieren, ist, finde ich, schon eine schöne Botschaft, die da mitschwingt.
Und für diejenigen Leser, die doch auf der Suche nach Konflikten sind, die finden Sie ja dann in dem NASA-Geschehen oder auch bei der Crew auf der Hermes. Dort geht ja
Ja.
nicht alles so reibungslos ab. Da sind ja mehrere Menschen im Spiel, da sind verschiedene Interessen im Spiel, da lernen wir auch verschiedene Charaktere kennen und die treffen aufeinander und dann entsteht natürlich Reibung.
Und Konflikte, ja, in der Tat. Konflikte hat das Buch. Aber interessanterweise nicht bei Watney, sondern bei all denen, die sich um ihn kümmern. Also das ist ja auch ein Aspekt, den wir jetzt ein bisschen außer Acht gelassen haben. Was passiert auf der Erde? Er wird ja zum Medienereignis.
Ja, das stimmt.
Es gibt ein tägliches Mark-Watney-Update, was die ganze Welt guckt. Zusätzlich zu der Tatsache, dass da Menschen auf dem Mars sind, was ja schon total wahnsinnig und fantastisch ist, ist da einer, der es nicht zurückgeschafft hat, aber er lebt und er kämpft. Er ist ein Medienstar, ohne es zu wissen. Er kriegt es später mit. Aber die ganze Welt irgendwie verfolgt, was er tut.
Naja, und da fängt dann bei mir auch die Vorstellung an zu arbeiten oder fing an zu arbeiten, während ich solche Sachen gelesen habe. Das dachte ich, das ist eigentlich was ich mir schon ganz schwer vorstellen kann, aber was eben reizvoll ist, sich vorzustellen, wie wirklich dann so eine Situation auch sich im Mediengeschehen abspielt, wie die Leute auf der Straße darüber reden, wie irgendwelche Neuigkeiten im Fernsehen oder im Internet verbreitet werden. Das ist ja dann wirklich das Hauptgesprächsthema.
Könnt ihr euch noch an den Fallschirmspringer erinnern, der den Weltrekord aufgestellt hat? Mir ist leider sein Name entfallen. In einem ganz kleinen Maßstab, finde ich, ist das eine ähnliche Situation gewesen. Weil ich glaube, dass auch da ein Großteil der an den Medien teilnehmenden Welt seine Augen für einen kleinen Augenblick an dieselbe Stelle gerichtet hatte.
Ja, da gibt es immer wieder Beispiele. Ich meine, allein die Mondlandung ab, ne? Das ist ja auch schon so ein Punkt gewesen, wo alle gebannt gewesen sind. Und das wird, sofern es denn passiert, bei der Marslandung auch so sein.
Ja.
Das ist ja unvorstellbar, die alleine die Distanz. Ne? Und Andy Weir spricht sich ja selber auch sehr dafür aus, dass das Weltraumprogramm fortgeführt wird. Er sagte, das nächste Ziel sollte vielleicht erstmal wieder der Mond sein, nicht der Mars, weil man auf dem Mond die Infrastruktur schaffen kann, die eine Mars-Mission überhaupt erst möglich macht.
Ja.
Und es ist faszinierend, finde ich, dass Andy Weir alleine durch seine Recherche ein Hintergrundwissen angehäuft hat, geschaffen hat, der absolut im Bereich des Möglichen liegt und dass er, das fand ich auch faszinierend, dass er keinen NASA-Background hat. Der kannte niemanden bei der NASA. Und jemand hat gesagt, dass das dieser Jargon und das Feeling bei Mission Control so gut rübergebracht ist, dass die Leute wirklich gedacht haben, Andy Weir hat einen NASA-Background. Das war auch mein erster Eindruck, bis man dann natürlich sich ein bisschen mehr für die Biografie interessiert, dass da, er sagt ganz einfach, no idea. Er hat Dokumentationen geschaut und im Internet recherchiert. Und später, nachdem das Buch so ein Durchstarter gewesen ist, hat er irrsinnig viel Resonanz von Wissenschaftlern, von der NASA, von Forschern, von Leuten, die bei Mission Control arbeiten und von Flugtechnikern bekommen. Und die haben einfach wirklich angenommen, hey, du bist einer von uns. Du hast dieses Feeling und den ganzen Jargon, das Gespräch, wie man es, wie die das machen, so gut eingefangen. Nein, du bist irgendwie einer von uns. Das finde ich auch hochfaszinierend. Das erinnert ein bisschen an Tom Clancy's Jagd auf Roter Oktober, der das ja vollkommen ohne Hilfe des Internets gemacht hat. Der hat das ja ganz anders gemacht.
Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber das waren halt auch noch andere Zeiten. Also ich finde das großartig, dass Andy Weir sich da wirklich aller Möglichkeiten bedient hat, die ihm zur Verfügung stehen, um da die Recherche durchzuführen. Und von daher ist dieser Zeitraum von 3 Jahren, der mag sich erstmal viel anhören, aber als Vorbereitung für einen Roman ist es dann doch keine so große Zeit.
Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, er hat es in der Freizeit gemacht. Ich weiß über sein Privatleben, obwohl ich versucht habe, eine Menge rauszufinden, nichts. Ich weiß nicht, ob er verheiratet ist, ob er Kinder hat. Vielleicht ist es genau das eine Interview, in dem das steht, was ich nicht gelesen habe. Wer weiß das schon? Aber das ist auch sein gutes Recht, das so vertraulich zu behandeln. Also jetzt kommt er nach der Softwareprogrammierung nach Hause, isst was und setzt sich da einige Stunden hin und recherchiert und dann schreibt er was und dann denkt er wieder nach. Das ist schon eine gewisse Form der Arbeit. Und so wie er charakterlich offensichtlich geartet ist, ist es so sein Ding, dass er sich da total drin verliert. Und dann muss er es noch genauer wissen und dann guckt er lieber nochmal nach.
Ja, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie groß der Berg an echten Rechercheergebnissen gewesen ist im Vergleich zu der dann doch geringen Menge, die es dann ja ins Buch geschafft hat, obwohl das Buch natürlich voll ist von wissenschaftlichen Details, aber ich glaube, das, was er angehäuft hat, wird noch weit über dem sein.
Ja, vor allem runtergebrochen in eine lesbare Form.
Ja.
Ja, das jemand sagt
wird zwar irgendwo als Hard SF bezeichnet, aber also ich habe teilweise schon Hard SF gelesen. Da höre ich dann auch irgendwann auf zu lesen, weil ich einfach mit dem Jargon gar nicht mehr klarkomme. Und vor dieser Herausforderung oder vor dieser notwendigerweise, vor dieses Problem wird man hier überhaupt nicht gestellt. Also man kann immer mitkommen.
Ja, aber das wurde ihm ja auch von jemandem vorgeworfen, dass er auf der einen Seite viel zu sehr ins Detail geht und dass dann auf der anderen Seite im gleichen Atemzug hat er das so angeblich auf Vorabend-TV-Niveau runtergebrochen. Also entweder oder. Ne? Also man muss sich da entscheiden. Klar, man kann auch sagen, gut, jetzt die einzelnen Berechnungen interessieren mich nicht wirklich. Ich höre da jetzt nicht hin oder ich lese das jetzt nicht. Das macht den Roman aber nicht schlechter.
Nee.
Selbst wenn er das, ich meine, das ist auch eine Leistung, solche komplexen Zusammenhänge, wie er sie recherchiert hat, die muss er selbst verstehen. Ja? Er ist ein Wissenschaftsnerd, das heißt noch lange nicht, dass man das schaffe ich Sauerstoff mit den und den Geräten, dass man das auch wirklich selber versteht. Und dann muss er es, wenn er es selbst verstanden hat, uns erklären, wie er das dann macht, ohne dass wir einen Platten im Hirn kriegen oder selber nochmal einen Kurs besuchen müssen. Und das fand ich, hat er gut gelöst.
Ja, ich finde auch, dass er ergänzend zu dem, was du gesagt hast, finde ich, dass er es auch gut hinbekommen hat, mir glaubhaft zu vermitteln, dass Mark Watney ein überaus fähiger Mann ist. Weil du hast ja oft die Situation, dass das Wissen des Protagonisten von dem Wissen des Schriftstellers abweicht. Und
Ja.
gerade bei so hochspezialisierten Figuren driftet dann der Roman schnell ins Unglaubwürdige ab, dadurch, dass ich selber nicht verstehe, was meine Figur da gerade macht. Und das hat er wirklich ausgezeichnet hinbekommen. Also die Rolle des hochspezialisierten Astronauten habe ich Herrn Watney eigentlich zu jedem Zeitpunkt abgenommen.
Das Schöne sind ja vor allem so Situationen, wo die NASA teilweise oder die NASA-Mitarbeiter teilweise an einen Punkt kommen, wo sie nicht mehr weiter wissen. Dabei sind sie eigentlich, die von oben immer drauf gucken und wo man meint, die haben den Überblick und die sind die Checker und die sind die vielen. Aber dann gibt es ja tatsächlich Situationen, wo sie an einen Punkt kommen und sagen, eigentlich wissen wir auch nicht, wie er da jetzt wieder rauskommen soll. Zum Beispiel dieser Sandsturm, kurz vor dem Schiaparelli-Krater, den er da umfahren muss. Das ist ein Punkt, das löst er halt auch wieder völlig selbstständig, aber auch völlig logisch. Völlig nachvollziehbar und da ist er wirklich ganz klar am Drücker, während die NASA-Leute im Prinzip, die haben keine Lösung für ihn in dem Moment.
Das ist diese eine Szene bei Apollo 13, wo die sagen, okay, Houston, wir haben ein Problem. Und dann gibt es ja diese Szene bei Mission Control, wo die da alle um den Tisch sitzen und er kommt da mit so einem Beutel oder was das immer ist. Die schmeißt diese Einzelteile auf den Tisch und bauen sie etwas daraus, was wir brauchen können. Das ist ja eine analoge Szene. Aber ja, bitte.
Findet ihr denn, dass die NASA gut in dem Roman wegkommt? Ist
Die
jetzt.
Frage ist gut. Ich weiß es nicht.
Ich
Wollen wir
hatte
gucken, wie Sean Bean das Problem löst?
des Öfteren nämlich so ein bisschen so einen kleinen blechernen Beigeschmack, wenn die NASA-Szenen stattgefunden haben. Das mag natürlich zum einen daran liegen, dass ich sie, dass sie mich, wie ich vorhin gesagt habe, ein bisschen aus der Handlung rausgerissen haben, aber zum anderen hatte ich immer das Gefühl, dass sie als nicht ganz so kompetent hingestellt werden. Natürlich als hochkompetent, es ist ja auch eine mit Genies vollgestopfte Organisation, aber eben nicht ganz kompetent. Sie konnten ihm zwar gute Tipps geben, aber final helfen konnten sie ihm nicht. Das hat er alleine gemacht.
Ja.
Jedes Mal, wenn ein Problem aufkam, wo die NASA sich eingemischt hat, haben sie einen guten Anstoß gegeben, aber letztendlich hat er es alleine gelöst. Und ich finde, in der Konsequenz, in der Weir das betreibt, kann man da schon einen, naja, ich möchte nicht sagen, ein Statement reininterpretieren, aber es ist schon zumindest ein Stilmittel, das auffällt.
Ja, sie gucken ein bisschen dumm aus der Wäsche, das stimmt.
Ja, das hat schon was, was du sagst. Vor allem eine große Katastrophe, die ihn ja dort ereilt, die geht auf einen Konstruktionsfehler zurück, als nämlich die Plane von der Wohnkuppel reißt. Und das ist ein Konstruktionsfehler und der hätte so natürlich nicht abgenommen werden dürfen. Aber so ist es nun mal geschehen. Sowas passiert halt. Auch bei Apollo 13 gab es ein Unglück. Ja, nee, Mark Watney ist und bleibt der Superman.
Aber dazu möchte ich noch einhaken, weil immer wieder, das hatten wir jetzt schon genug gesagt, dass er so cool bleibt. Auf die Frage, welchen Astronauten Andy Weir gerne mal persönlich kennenlernen würde, hat er geantwortet in einem Interview auf bookbrowse.com: John Young aus der Apollo 16-Mission. Und warum? Weil sein Puls nicht höher als 70 beim Start war, während der Durchschnitt aller anderen Apollo-Missionsteilnehmer bei 120 war. Der Typ muss eine coole Sau gewesen sein. So, ne, also da gibt es einen realistisch, zumindest einen leichten realistischen Link zu einer Person, die eiskalt da sitzt und ja, ist halt eine Rakete, ne, ist mein Job. John Young heißt er. ist sein Lieblingsastronaut oder sagen wir mal der, der ihn am meisten beeindruckt hat. Und das ist schon in Richtung Mark Watney weisend.
Kommen wir vielleicht noch mal zu diesem Genrebegriff. Mirko, du hast öfter schon erwähnt, dass das streng genommen kein Science-Fiction-Roman ist, sondern ein Abenteuer-Roman.
Ja, das ist so, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht genau, wie ich das klassifizieren soll. Klassifikationen sind immer kompliziert. Er ist erschienen in der Reihe Heine SF. So. Und ich habe die Anzeige für diesen Roman, ich glaube, zum gleichzeitig in der Fantastisch und davor im Verlagsprospekt gesehen. Und habe mir gedacht, Marsianer, allein auf dem Mars, reicht mir schon. Brauche ich nicht weiter drüber nachdenken. Und dieses, was wir vorhin schon gesagt hatten, dass im Hintergrund vielleicht doch die Aliens lauern, habe ich dann nicht mehr geglaubt und auch nicht mehr gehofft und dachte mir die ganze Zeit, was ist daran Science Fiction? Und bestärkt hat mich die Sache, dass Andy Weir ja auch gesagt hat, alles, was er recherchiert hat, ist theoretisch möglich. Das ist gar nicht weit weg. Er hat Mars Direct erwähnt, dieses Projekt, in dem genau solche Sachen, also es gibt ein Vorauskommando, das besteht aus einem Rückkehrmodul und dann werden Versorgungsgüter hingeschickt und dann erst kommt die Crew. Das ist tatsächlich alles schon so durchgeplant gewesen. Dann habe ich mir überlegt, ist das jetzt wirklich Science Fiction? Streng genommen liegt der Begriff auf Science, also Wissenschaftsfiktion, Wissenschaftserzählung, dann stimmt es schon. Aber vom klassischen Science Fiction her gesehen, glaube ich, ist das doch etwas weiter entfernt. Die Tatsache, dass jetzt Menschen zum Mars fliegen, ist noch nicht Science Fiction genug. Es kommen keine also übernatürlichen oder ähnlichen außerirdischen Elemente hinzu. Es ist einfach nur eine Survival Tale in einer extremen Umgebung. Science Fiction, so wie ich es im Klassischen verstehe, ist es nicht. Aber Mark Watney ist, wie ich es im Klassischen verstehe, auch kein Protagonist, dem ich in irgendeiner Weise so schon mal begegnet bin.
Ja,
Ich weiß es
damit
nicht.
hat es viel zu tun, denke ich, mit diesem Roman als solchem, wie er gestrickt ist, wie er aufgezogen wurde. Da kommt man, glaube ich, mit einigen Genrebegriffen so ein bisschen ins Gehege. Also mir würde das auch schwerfallen, ihn irgendwo einzuordnen, weil der Roman als solcher so einzigartig heraussticht.
Also ich finde, dass das Mars-Setting lässt halt ganz schnell den vielleicht falschen Rückschluss zu, ah ja, natürlich, Science Fiction. Muss es ja sein, es kann ja nichts anderes sein. Und ich glaube, dass Mirko insofern recht hat, als dass es sich wirklich eher um ein, also dass das Genre eigentlich Survival sein müsste. Jetzt könnt ihr mich dafür abstrafen, aber ich weiß gar nicht, ob es diesen Genrebegriff
Ich
überhaupt
auch nicht.
gibt.
Ab
Ab
heute.
heute. Da würde ich zum Beispiel aber auch diese ganzen Zombie-Überlebensromane drin einordnen, die ja auch nicht Science-Fiction sind. Und ich glaube, dass auch tatsächlich die Komponente der Abenteuergeschichte da nicht zu verachten ist. Man
Also die Bezeichnungs. Bitte.
hätte das Ganze natürlich auch als Drama klassifizieren können, aber dazu kriegen wir halt zu wenig von Watneys Innenansicht mit.
Wo man diese Sache tatsächlich in größeren Zusammenhang stellen kann, und das hat ja auch das Heine-Portal diezukunft.de getan, indem sie eine Serie gestartet hatten letztes Jahr, die nannte sich Roter Oktober. Da ging es generell um Mars und um Mars in Science Fiction. Und ich habe hier auch ein Buch, das ist auch von Heine, Bibliothek der Science-Fiction-Literatur, das Jahrhundert der Marsianer. Und dort werden die ganzen Mars-Romane vom Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts abgedeckt. Und in so einem Kontext ist das Buch auf jeden Fall erwähnenswert. Und da müsste es auch hineingestellt werden, eben weil es einen völlig neuartigen Blick innerhalb dieser Mars-Literatur in der Science-Fiction bietet, weil es wirklich nur von dem ausgeht, was wir wissen. Da wird nichts hineininterpretiert. Und der Fall, der geschildert wird, der ist sehr logisch durchkonstruiert. Und vor dem Hintergrund ist das eine Bereicherung und steht irgendwo an einem ganz anderen Ende als zum Beispiel H.G. Wells' Krieg der Welten oder irgendwelche Sachen von Heinlein oder
Edgar Rice Burroughs.
ja, soll klar, genau.
Bazoon.
C.L. Moore und so. Es gibt ja einige Leute, die sich mit dem Mars beschäftigt haben.
Also dann würde ich lieber so weit gehen und vielleicht den Expeditionsaspekt von Berge des Wahnsinns zum Beispiel noch als Vergleich heranziehen.
Aha.
Das ist interessant.
Gut, dass wir dich heute eingeladen. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber das gefällt mir.
Also, ja. wie gesagt, nur den Expeditionsaspekt mal das ganze cthulhuide Mythoswesen außen vor gelassen. Aber ich finde, da, das kann man schon vergleichen. Zumal natürlich das ewige Eis durchaus in seiner Lebensfeindlichkeit mit dem Mars vergleichbar ist. Nun ist die Gruppe da eine Gruppe gewesen und eben nicht eine Einzelperson. Aber ich finde schon, dass das Gefühl beim Lesen sich ähnelt.
Also du meinst das Akkurate, das Präzise, genau. Das Wissenschaftliche. Ja. Ja, wobei das bei Lovecraft ja als Vorbereitung für das Übernatürliche oder das Nicht-Erklärbare benutzt wird. Ne?
Genau.
Die Basis, genau, eine naturwissenschaftliche Basis bilden.
Richtig, und ich glaube, dahingehend hätten sich bestimmt Andy Weir und H.P. Lovecraft auch gut verstanden.
Ja, glaube ich auch. Ja. Bestimmt so.
Nein, und ich finde das, es ist doch schon eher in die Richtung Abenteuer einzukategorisieren als jetzt, also der Science-Fiction-Begriff, den könnte man vielleicht ganz, ganz weit oben ansiedeln, aber wie du halt sagst, es ist keine echte Science-Fiction, keine Mars-Menschen.
Ja, der Andy Weir hat mal gesagt, es ist eine Survival-Tale und es ist ein Science-Thriller. Mhm. Ja, und dann, wenn man sich dann die so Romane wie von Preston und Child sich anguckt, die haben ja auch so ein Science-Fiction-Element drin, also oder hier Jurassic Park von Michael Crichton, die haben dieses Science-Fiction-Element, aber es ist nicht wirklich Science-Fiction.
Ja, beziehungsweise das wird ja auch manchmal zur Ehrenrettung der SF ins Feld geführt, dass das eben einen allegorischen Charakter haben soll und so weiter und so fort. Auch das haben wir hier gar nicht. Es ist die Geschichte, jemand bleibt auf dem Mars zurück und rettet sich allein aus der Situation heraus. Punkt. Da muss man nichts zwischen den Zeilen lesen und gar nichts. Das steht für nichts, außer wirklich für die Geschichte, die erzählt wird.
Ja, und auch das ist doch wiederum ein interessanter Punkt, der uns etwas befremdlich vorkommen mag, weil man immer versucht, eine weitere Ebene zu entdecken. Es steht irgendwo, dass das keine philosophischen Fragen stellt. Okay, keine wirklich tiefen philosophischen Fragen stellt, ich weiß nicht, vielleicht doch. Alleine die Frage der Moral, was die Rückkehrer angeht, also die Crew, die zurück zum Mars soll, um ihn zu retten. Ja, da wird ja sogar überlegt, ob die sich gegenseitig dann ermorden und dann als Nahrung dienen. Mhm. Das ist sehr wohl eine philosophische Dimension.
Also man könnte bestimmt mit Biegen und Brechen da mehr Philosophie noch reinbringen. Ich meine alleine das Statement, dass Andy Weir hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber natürlich meine ich Mark Watney, am Ende doch über den Mars triumphiert hat,
ja.
Könnte man philosophisch betrachten.
Aber damit sind wir schon tatsächlich am Ende der philosophischen Diskussion, glaube ich. Und das macht uns doch auch stutzig, weil Science-Fiction-Leser, die wir sind, versuchen auch in dem haarsträubendsten Space-Adventure, Space-Opera-Ding, finden wir immer irgendwas Philosophisches. Ja, auch nicht mal mit der Brechstange, sondern tatsächlich ist das immer irgendwie vorhanden. Hier ist das eine Geschichte, die total linear und sehr straight geschrieben wurde. Vermissen wir diese philosophische Basis möglicherweise, weil wir versuchen, einen Anspruch da hineinzubringen, der vielleicht gar nicht da ist. Und das lässt uns Fragen zurück. Und wiederum sind wir Andy Weir da auf den Leim gegangen, weil er es einfach so macht, wie er das wollte.
Vielleicht auch, weil wir es gewohnt sind, eben diese philosophischen Muster zu suchen.
Ja, ganz genau. Das glaube ich auch. Und damit erlaubt er sich einen Spaß.
Also es ist auch vorhin einmal der Begriff Irritation gefallen. Ich glaube, du hast das erwähnt, Mirko, dass man teilweise etwas ratlos oder irritiert vor diesem Buch stehen bleibt. Und das, finde ich, ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Mir ging es teilweise so. Und ich bin auch gar nicht so bereit, so eine platte Lobeshymne darauf zu singen. Also schlichtweg genial und von der ersten bis zur letzten Seite spannend. Ne? Das ging mir teilweise eben nicht so. Ich finde, die Spannungskurve wird relativ flach gehalten. Was mich wirklich fasziniert an dem Buch, sind die Fragen, die es aufwirft und dann vor allem die Herangehensweise. Vor dem Hintergrund bin ich auch wirklich mal gespannt, was Andy Weir dem als nächstes abliefern wird.
Er würde gerne was über Mark Watney schreiben, aber er weiß genau, dass das so unrealistisch ist. Das geht gar nicht. Niemand würde ihm das abkaufen.
Allerdings muss ich sagen, finde ich den Gedanken, einen weiteren Roman mit Mark Watney als Protagonisten zu lesen, gar nicht so uninteressant. Weil die Situation, die sich für ihn auf der Erde dann stellen wird, er hätte zwar nichts mehr mit dem ursprünglichen Marsianer zu tun, aber wie fühlt sich das Leben für jemanden an, der im Grunde der Astronaut des Jahrhunderts ist, der Held der Menschheit im Grunde genommen, der, wie ich vorhin gesagt habe, Bezwinger des Mars, der jetzt auf die Erde zurückkommt. Wie ist sein Leben? Wie geht es weiter? Wie kommt er damit zurecht, dass er dieses große Maß an öffentlichem Interesse hat? Gibt es eventuell sogar Leute, die sagen, Mensch, was das alles gekostet hat, hättet ihr den da oben mal lieber sterben lassen?
Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt, der Symbolgehalt dieser ganzen Mission. Natürlich hätte auch die NASA verschweigen können, okay, der Typ ist da oben, das kostet so und so viel Milliarden, den runterzuholen. Ja, gut, ich gehe mal darüber und hole mir was zu essen. Ja. Lässt das Ganze auf sich beruhen. Also ich will nicht sagen, dass die so abgehärtet und brutal wirklich sind, aber das wäre eine Option gewesen. Andererseits, man kann es machen, also macht man es. Ja, bring the boys back home, ja, zum Beispiel. Ja. Das ist ja ganz wichtig für die. Und auch Andy Weir hat da eine Meinung zu. Er sagt, warum macht man das überhaupt? Und er sagt, warum nicht? Also man kann die Leute glücklich machen damit. Man macht sie stolz. Die Amerikaner sind immer noch stolz auf die Mondlandung. Ja? Und das sei denen unbenommen. Warum auch nicht?
Findet ihr, dass Mark Watney stolz ist auf seine Leistung und sein Überleben?
Gute Frage. Ich denke schon.
Ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft, die ihm eher tendenziell abgeht. Stolz oder...
Weil ich versuche mich jetzt gerade ganz, ganz stark zu erinnern, aber das wären ja dann eher so Nuancen, die aus seinen Einträgen hervorgegangen sind. Ich meine, er betont ja des Öfteren, und versteckt es dann in seinem Sarkasmus, dass er der erste Kartoffelbauer auf dem Mars ist und dass er im Grunde der erste, egal was auf dem Mars ist. Aber
ja, das streift dann die Gedanken, die Mirko eingangs auch schon erwähnt hatte. Das ist natürlich diese Ebene, hinter die wir nicht blicken können. Also das sind dann so Gedanken, die irgendwo bei ihm gesondert ablaufen müssen. Ich gebe dir recht, also das ist aus den Logbucheinträgen nicht herauszuerkennen, außer auch da eben wieder in Sarkasmen verpackt. So wie du sagst, genau so ist es. Ansonsten, denke ich, hat man aufgrund dieser charakterlichen Schilderung, wie sie im Vordergrund steht, im Vordergrund, nicht im Hintergrund, das wissen wir ja nun nicht, habe ich eher nicht den Eindruck, dass er stolz darauf ist oder dass er überhaupt so ein Gefühl wie Stolz vor sich herträgt.
Ja, man hat manchmal das Gefühl oder die Vermutung, dass er so ein leichter Asperger ist. Also, ja, okay, dann ist das eben so. Gut, dann mache ich
ja,
das
jetzt. Ja. Vielleicht muss man das als Astronaut auch sein.
Vielleicht, ja. Also charakterlich muss er gefestigt genug sein. Was ich ja auch immer wieder bei Science-Fiction-Filmen und dergleichen so interessant finde, wie schnell die ausflippen.
Ja.
Die rasten sofort aus. Okay, wenn ich ein sabberndes Alien vor mir habe, was gar keine Freunde kennt, kann ich dieses Ausflippen durchaus nachvollziehen. Aber teilweise, herrje.
Ja, vor allem, dass dieser ganze Aspekt des Alleinseins auf einem Planeten, auf einem völlig unbelebten Planeten, dass er das nicht in den Wahnsinn treibt und dass dieses Alleinsein eigentlich gar nicht thematisiert wird, sondern immer nur diese stückweise Probleme, die vor ihm auftauchen und die er dann so stückweise abarbeitet. Er stellt ja auch überhaupt keine großartigen Gedanken an, wo er sich da eigentlich befindet oder wie es kommen konnte. Das hat dann auch was damit zu tun, dass großartige Landschaftsbeschreibungen fehlen. Die könnten ja für so einen Eindruck, für so ein Gefühl sehr gut stehen auch. Auch das vermissen wir ja alles in dem Roman.
Der ganze Zauber des Mars,
ja.
Dieser ganze romantische Kitsch, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, der fehlt halt tatsächlich. Es ist wirklich bis aufs Kleinste ernüchternd, wie er sich da verhält und wie er auch mit seiner Umgebung umgeht. Er versteckt es dann ja immer wieder in vielleicht kleinen Bemerkungen, aber das Gefühl, was man hat, wenn man das erste Mal auf dem Mars den Mars sieht und dieses Beeindruckende, diese Weiten und auch das Skurrile, das es vielleicht mit sich bringt, das kommt überhaupt gar nicht zum Tragen.
Ja, kann man wahrscheinlich schlecht bringen, wenn man mit so einem Satz anfängt wie, ich bin sowas von im Arsch oder so. Das legt eigentlich von vornherein die Marschroute dann fest.
Ja, noch ein paar abschließende Worte. Es ist einfach zu erraten gewesen. Mir hat der Roman sehr gefallen. Ich war überrascht. Ich bin froh, dass Andy Weir ihn geschrieben hat, dass ich ihn entdeckt habe durch, wie gesagt, die Anzeige in der Fantastisch. Super gemacht. Der Roman ist großartig. Selbst wenn wir schon eine ganze Menge verraten haben, es lohnt sich auf jeden Fall, ihn zu lesen. Ich werde ihn jetzt zum dritten Mal mir vornehmen, einfach weil es mir Spaß macht. Ich hoffe, Andy Weir liefert nach. Und ganz besonders freue ich mich für ihn, dass er so viel Erfolg damit hat. Was ich befürchte, das könnte dieses typische One-Hit-Wonder sein. Aber warten wir es mal ab. Wir haben hier einen Autoren, der seine Sache ernst nimmt. Ähnlich, mir ist ein Vergleich eingefallen zu Ted Chiang zum Beispiel, über den wir auch schon gesprochen haben. Im Großen und Ganzen, ich warte auf den Film, ich bin sehr gespannt und ich bin froh, dass ich mit euch über diesen wirklich grandiosen Roman heute ein bisschen diskutieren durfte.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Film, also nicht vor dem Inhalt des Films, sondern eher das, was die Hollywood-Gate-Druckmaschine dann aus diesem großartigen Roman machen wird. Das ist ja schon in der Vergangenheit des Öfteren mal nach hinten losgegangen und spätestens dann, wenn sie sagen, wir machen drei Teile daraus,
Um Gottes
um die
Willen.
ganze Handlung erzählen zu können,
Nein, bitte nicht.
dann werde ich mich dem wohl verweigern. Wahrscheinlich werde ich das nicht und ich werde ihn trotzdem gucken, aber das ist so eine der Befürchtungen, die ich habe. Ich glaube, es ist was, was man toll verfilmen kann. Und von daher, ja, ich glaube, ich werde mir das Hörbuch jetzt auch nochmal zu Gemüte führen, weil ich muss sagen, für mich funktioniert das Hörbuch tatsächlich eine Ecke besser als der Roman.
Okay, ich kenne ja das Hörbuch noch gar nicht, das heißt, ich werde mir das auch vornehmen. Ansonsten werde ich es so wie Mirko machen. Ich werde den Roman definitiv nochmal lesen, mindestens noch einmal. Ich werde dem Maas weiterhin die Treue halten. Ich habe hier noch einige
Ja.
Maas-Romane. Vor allem, wie gesagt, die Historie der Maas-Romane ist hochinteressant. Da gibt es sehr schöne Sachen zu entdecken. Und auch noch von mir ein abschließender Tipp. Schaut ruhig nochmal auf die Seite von Heine, diezukunft.de, auf das Portal. Die haben begleitend zum Marsianer sehr viel gebracht. Wie gesagt, dieser rote Oktober, das war eine ganze Serie im letzten Jahr und da macht es richtig Spaß zu stöbern und da entdeckt man noch interessante Hintergrundinfos.
Ja, eine Sache noch, der Mars braucht Bücher.
Gary
Mars
Lewis.
needs, Gary Luisi, Mars needs Books, genau. Okay, Freunde, das war's von Sigma 2 Foxtrot. Heute mit dabei Axel und Daniel. Ich bedanke mich bei den beiden und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns bei Gelegenheit auf dem Mars mal wiedersehen. Bis demnächst.
Ciao.
Wiederhören.